bizarrer Streit um Botschaft. Der türkise Bundeskanzler und der grüne Gesundheitsminister liefern sich ein Wettrennen um die Öffnungsbotschaft. Volkspartei im Visier. Die ÖVP ist mit neuerlichen Ermittlungen der Justiz konfrontiert und kritisiert die Ermittler. Freiheitliche Führungsfrage. Der FPÖ-Klubobmann versucht mit Verbalattacken Norbert Hofer aus dem Chefsessel zu drängen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen.
Hallo.
Erstes großes Thema in unserem politischen Wochenrückblick. Ein doch eher ungewöhnliches Wettrennen stattgefunden hat zwischen dem Bundeskanzler Sebastian Kurz und Wolfgang Mückstein, dem neuen Gesundheitsminister. Und es ist einfach nur darum gegangen, wer noch schneller die Öffnungsschritte verkünden kann.
Österreich öffnet noch ein Stückchen weiter. Aber wer wann diese frohe Botschaft überbringen darf, darüber ist in der Regierung ein tagelanger Streit ausgebrochen, der am Freitag nach dem offiziellen Öffnungsgipfel mit einer betont versöhnlichen Pressekonferenz endet.
Es hat im Vorfeld Diskussionen gegeben, unterschiedliche Meinungen, auch die Einbindung der Landeshauptleute und der Sozialpartner. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass es heute wieder einmal gelungen ist, eine Einigung zu erzielen. Wieder einmal ist es uns so wie das ganze Jahr über schon gelungen, hier auch alle an einem Strang zu ziehen.
Wir haben gemeinsam richtig gehandelt. Wir haben gemeinsam verantwortungsvoll gehandelt. Gemeinsam mit den Bundesländern, aber auch gemeinsam in der Bundesregierung.
Doch nach allzu viel gemeinsamen Handeln hat es wenige Tage zuvor noch nicht ausgesehen. Denn der Bundeskanzler kündigt überraschend weitere Lockerungen, etwa bei der Sperrstunde, an. Als entbehrlich bezeichnet der grüne Gesundheitsminister das alleinige Vorpreschen, was wiederum die ÖVP irritiert.
Ich war ehrlich gesagt sehr verwundert über die Aussagen des Gesundheitsministers, weil er in alle Entscheidungsprozesse mit eingebunden ist, weil er immer auch mit am Tisch sitzt.
Auch der türkise Klubobmann August Wöginger zeigt sich verstimmt, während die grüne Führungsriege schweigt. Für beendet erklärt die Debatte dann der sie, bewusst oder unbewusst, angestoßen hat.
Ich glaube, es herrscht jetzt wieder Klarheit und manche Dinge lösen sich Gott sei Dank ganz von alleine auf in der Politik. Also ich glaube, der Sturm im Wasserglas ist auch vorbei.
Und am Freitag sind dann, jedenfalls nach außen hin, tatsächlich alle wieder versöhnt. Schließlich konnte man dann wirklich gemeinsam einen normalen Sommer versprechen.
Herr Hofer, wie so oft bitte ich Sie um die Hilfe bei der Einordnung. Was war das jetzt? Ein Duell, um mal rauszufinden, wer da stärker ist, wer sich besser durchsetzen kann in der Öffentlichkeit? Oder wollte Sebastian Kurz mal sagen, ich bin der Kanzler?
Naja, ich glaube nicht, dass das unbedingt so geplant war. Und wenn es geplant war, war es ein Eigentor. Warum? Weil jetzt gibt es seit vielen, vielen Monaten das erste Mal wirklich etwas Positives zu verkaufen. Und dann ruiniert man sich diesen Verkauf, zumindest in den ersten Tagen, einmal selber, weil man schon wieder streitet. Und das hat medial eben, man hat es im Bericht gesehen, genau dieser Streit dominiert. Also ich glaube, es war eine Verkettung mehrerer Umstände. Und ich glaube, dass es etwas Größeres andeutet, als jetzt tatsächlich, da hat der Herr Bundeskanzler schon recht, das war schon ein Sturm im Wasserglas. Aber er hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Die beiden Koalitionspartner trauen sich überhaupt nicht über den Weg. Und der Herr Mückstein hat sich massiv geärgert, auch noch als Newcomer, dass das, was ausgemacht war, zumindest teilweise, ja, in Ansätzen, vom Kanzler schon wieder mal vorab verkauft wurde. Das war der eigentliche Furor. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Und deswegen hat er sich dann auch selber übertribbelt, indem er gesagt hat, Luftschlösser. Und das hat natürlich jeder, und nicht zu Unrecht, sofort auf die Öffnungsschritte an sich bezogen. Dann hat er sich selber überholt in der ZIB2 am Montag und hat gesagt, naja, eigentlich möchte ich es noch eine Woche früher haben. Und dann war es genau dieses Wettrennen. Und insofern muss man sagen, okay, das war unprofessionell von beiden Seiten. Und es zeigt eben, wie blank die Nerven da auf beiden Seiten liegen. Weil eben es schon zig Situationen gab, wo sich Grüne und ÖVP genau auf dieser Ebene unter Anführungszeichen begegnet sind, eher auf Crashkurs, jedenfalls was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und ja, das ist nötig wie ein Kropf. Und wie gesagt, man hätte sich diesen positiven Verkauf durchaus von Anfang an teilen können.
Kurze Nachfrage noch, waren die Grünen wieder so ein bisschen naiv, weil man hat dann gesehen, der Kanzler prescht vor, dann Köstinger wird ausgeschickt, Wöginger kommt sofort nach. Also die haben das übliche Spiel, das sie einfach perfekt können, wieder durchgezogen. Und die Grünen waren zwei Tage ohne Auftritt und relativ planlos.
Das war das einzig Erstaunliche aus meiner Sicht. Es sind nur wenige Grüne wirklich nach außen gegangen, um Mückstein jetzt den Rücken zu stärken. Hat aber natürlich auch damit zu tun, aber dazu kommen wir heute noch bei den anderen Themen wohl, dass die Grünen einfach da jetzt nicht noch größere Wellen haben wollen. Und das wirklich Absurde ist wirklich, dass es das Thema betrifft, wo die beiden, also ÖVP und Grüne, wirklich noch eine gemeinsame Agenda haben, ein gemeinsames Ziel. In allen oder fast allen anderen Themenbereichen ist das derzeit ja nicht so. Das beginnt beim Thema Justiz, zu dem kommen wir heute noch, und zieht sich hin bis zu den kommenden Themen Verteilungsfrage, ökosoziale Steuerreform, werden wir schauen, da wird heftig verhandelt aktuell im Hintergrund, soll es im Sommer soweit sein mit einem Modell, werden wir sehen. Aber es kommen jetzt die eigentlichen innerpolitischen Konfliktthemen erst um die Ecke. Und insofern ist es umso erstaunlicher, dass man sich eben bei diesem eigentlichen Konsensthema so in die Haare gerät.
Soll ich Sie jetzt schon fragen, wie lange die Koalition noch hält? Oder?
Nein, ja. Wir kommen schon heute noch drauf, aber der Punkt ist der, die beiden sind aneinander gekettet. Inhaltlich könnte man das schon die längste Zeit beenden, aber beide können es sich halt nicht leisten, deswegen macht man es auch nicht. Die Grünen, glaube ich, stehen so leicht vom Koalitionstisch nicht auf und es inkludiert auch die Opposition im Übrigen. So wirklich eine Partei leisten kann sich Neuwahlen derzeit eigentlich nicht.
Kommen wir zurück zum Disput zwischen Wolfgang Mückstein und Kanzler Kurz. Bei den Wählerinnen und Wählern, wie schaut das aus? Wer hat sich da durchgesetzt? Wer ist da der Kompetentere?
Naja, Mückstein hatte den Vorteil, dass er eingestiegen ist und dieser Einstieg hat sehr gut funktioniert und das zieht sich jetzt fort. Also wir haben die Frage gestellt, vertrauen Sie eher in der Corona-Pandemie dem Bundeskanzler oder dem Gesundheitsminister? Und da haben wir dann aber auch noch die Angabemöglichkeit gehabt, beiden gleich. Und wir sehen das jetzt gerade im Insert. Der größte Anteil ist, dass wir sagen, beide gleich, nämlich 45%. Nämlich gleich viel oder für die freiheitlichen Wähler gleich wenig.
Das heißt, kurze Zwischenfrage, aber ist das nicht schlecht für Kurz, der so viel länger am Parkett ist?
Es ist so, dass, und das sehen wir dann danach, dass Sebastian Kurz mittlerweile extrem polarisiert im Gegensatz zu Mückstein. Und es ist ganz klar eine Verortung an der Partei Grenzen an sich, weil die ÖVP-Wähler, und das sehen wir hier, sagen zu 38% Kurz und zu 11% Mückstein. Und bei den Grünen ist es ganz, ganz anders. Die sagen so 70% ist es Mückstein. Das Interessante ist, dass die ÖVP-Wähler beide deutlich stärker bewerten, als das bei den Grünen der Fall ist. Das heißt, man sieht, das ist das, was der Kollege Hof auch angesprochen hat, die Grünen werden sicher nicht so leicht vom Verhandlungstisch aufstehen, aber was die Wählerschaft betrifft, ist die Bruchlinie ganz, ganz klar erkennbar. Die Türkisen sind der ungeliebte Koalitionspartner. Und zu Sebastian Kurz ist eben zu sagen, der Kanzler spricht natürlich die eigene Wählerschaft nach wie vor an, das ist gar kein Thema, nämlich in allen Bereichen. Und er konnte früher sehr, sehr stark bei anderen konservativen Wählern oder rechten Wählern punkten. Und das ist heute eben bei den freiheitlichen Wählern schon lang nicht mehr der Fall. Und links der Mitte spielt sich sowieso nicht ab. Also das heißt, Kurz, der immer über die Partei hinausgestrahlt hat, tut das nicht mehr in diesem Ausmaß. Er sichert zwar der ÖVP die Wählersegmente, aber derzeit ist da nicht mehr drinnen.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema und die Türkisen bleiben weiter unter Druck. Es gibt eine weitere Politikerin, die in dieser Woche ins Visier der Justiz gerät, nämlich Michaela Steinacker.
Justiz gegen Justizsprecherin oder man könnte auch sagen, jetzt wird schon wieder gegen die ÖVP ermittelt. Dieses Mal ist die türkise Abgeordnete Michaela Steinacker im Visier der Korruptionsermittler. Der Verdacht, eine verdeckte Parteispende vom Raiffeisen-Konzern. Im ATV-Interview kritisiert der ÖVP-Klubobmann Ermittlungen und Ermittler.
Gerade das auch bei der Kollegin Steinacker, das ist schon sehr, sehr, sehr verwunderlich, wie hier sozusagen auch vorgegangen wird. Wir sehen das auch als politisch motiviert an, weil wie gesagt, es gibt viele derartige Vergleiche, auch bei Abgeordneten in anderen Fraktionen.
Ihr Koalitionspartner sagt, wenn die ÖVP die Justiz angreift, dann sei das unangebracht und vor allem von Politikern, sei sowas zu unterlassen.
Wir haben insgesamt großes Vertrauen in die unabhängige Justiz. Das möchte ich betonen. Wir haben 2700 Richterinnen und Richter. Und auch was die WKStA anbelangt, gibt es hier ein großes Vertrauen. Aber dort gibt es schon einige wenige, wo wir der Meinung sind, dass hier schon Aktionen gesetzt werden, die wir so einfach auch nicht hinnehmen können. Ja? Und wir werden uns das von einigen wenigen auch nicht gefallen lassen.
einer bürgerlichen Partei unwürdig sein. Solche Aussagen kritisiert das Grüne gegenüber Sigrid Maurer. Laut der Staatsanwaltschaft bleibt es nicht bei türkisen Verbalattacken. Bei Ermittlungen gegen den Kanzler spricht ein Oberstaatsanwalt im Untersuchungsausschuss wörtlich von Störfeuern. Es ist nicht das erste Mal, dass die Staatsanwälte Behinderungen in ihrer Arbeit beklagen. Bei den zahlreichen Verdachtsfällen gegen die ÖVP könnte es auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Michaela Steinacker, also jetzt im Visier der Justiz, wie gefährlich wird das für die ÖVP? Spielt die ÖVP mit diesen weiteren Angriffen gegen die Justiz da nicht langsam wirklich mit dem Feuer?
Ja klar, aber das ist permanent schon so, dass es da höchst emotional zugeht und dass das alles potenziell gefährlich ist. So, jetzt ist die Frau Steinacker natürlich nicht ein innerparteiliches Kaliber, wie das der Herr Blümel ist oder gar der Herr Kurz, gar keine Frage. Aber es ist halt ein weiterer Mosaikstein, der natürlich, und jetzt komme ich wieder zurück zum Koalitionsklima, eine Belastung für diese ohnehin fragile Zusammenarbeit darstellt. Jetzt bleibe ich dabei, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, die Grünen werden so leicht nicht aufstehen, aber genau das, was der Herr Haig auch bei den Zahlen gezeigt hat. Es gibt natürlich mittlerweile eine deutliche Kluft zwischen der grünen Parteispitze, ihren strategischen Überlegungen, zu sagen, zuerst müssen wir mal beim Thema ökosoziale Steuerreform, insgesamt Klimapolitik, was herbringen, damit wir was vorzuweisen haben, sollte es dann zu Neuwahlen kommen. Jetzt können wir es uns aber nicht leisten. Und der Basis, die sicherlich emotional das deutlich verschärfter sieht und einfach sagt, na, mit dieser ÖVP schon langsam geht es nicht mehr. Und das sind das sozusagen die berühmten Tropfen, die da in das Fass fallen. Und das ist natürlich aus Sicht der grünen Basis schon ziemlich gefühlt.
Und jetzt kommt der Bundeskongress.
Es kommt ja der Bundeskongress Mitte Juni, das ist genau der Punkt. Jetzt wissen wir nicht, was jetzt auf Seiten der Justiz bis dorthin noch an Schritten gesetzt wird. Das wissen wir hier nicht. Es ist heute im Übrigen in der Presse am Sonntag der nächste potenzielle Knaller angekündigt, ja, mit diesem Zitat, wonach die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, beziehungsweise da in Richtung Löger, also die Staatsanwaltschaft, das ist auch Innsbruck drinnen, dass man da sagt, ja, möglicherweise gab es da einen, also wurde verraten, der meint Löger, eine Ausdruck suchen. Ob das in irgendeiner Art und Weise zutrifft, wir können es hier nicht beurteilen, wir sollen es auch nicht beurteilen, aber natürlich kann es da auch mit den weiteren Chat-Auswertungen, die da noch lange nicht abgeschlossen sind, jederzeit weitere Einschläge geben und insofern bleibt das ein Pulverfass, auf dem da alle irgendwie tanzen und ja, die ÖVP legt da sehr offensiv an und bringt aber natürlich den eigenen Koalitionspartner stärker unter Druck, der sich dann natürlich wiederum auf Seiten der Justiz stellen muss und das, wie gesagt, verschärft die Situation nur noch einmal.
Die ÖVP legt sehr, sehr offensiv an und da schauen wir uns an, was Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, gesagt hat zu dem Thema.
Einen Auftrag des Verfassungsgerichtshofes erst zu befolgen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, ist entbehrlich. Jeder Versuch, die Arbeit des Untersuchungsausschusses künstlich zu erschweren, ist entbehrlich. Denn es würde zeigen, dass man diese Institutionen nicht ernst nimmt. Meine Damen und Herren, besonders die Politikerinnen und Politiker, ich fordere Sie alle dazu auf, die Institutionen ernst zu nehmen. Zollen Sie ihnen Respekt.
Herr Haig, droht da möglicherweise den Türkisen in der ÖVP auch Ungemach in der eigenen Partei, weil viele ÖVPler, viele Schwarze vielleicht sagen, wir sind eine staatstragende Partei, so kann man nicht umgehen?
Naja, natürlich ist das der Wunsch, der Vater des Gedanken, ja, aber von ihrerseits. Aber ich bezweifle das bis zum gewissen Grad.
In gar keiner Weise. Aber man muss ja sehen, da gibt es schon zwei Flügel in der ÖVP.
Ja, also es ist
Stichwort Landeshauptleute.
Ja, aber was dann meistens schon entsteht, ist auch dieses Wagenburg-Syndrom. Und dass man mal macht, die Reihen dicht geschlossen und wir schauen einmal, wer da gegen uns vorgeht. Und man hat ja dann auch gesehen, wie es Kritik am Kanzler gegeben hat, dass sich dann offiziell auch alle Landes Hauptleute der ÖVP hinter Sebastian Kurz gestellt haben. Also da wäre ich noch vorsichtig. Aus meiner Sicht ist viel spannender, was tut sich denn auf Seiten der Wählerschaft? Und die Strategie der ÖVP, bei jedem Fall, der auftritt, zu sagen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft quasi hat ein Problem, das ist politisch motiviert, das mag das erste, das zweite, vielleicht auch noch das dritte Mal funktioniert. Aber das vierte oder fünfte Mal funktioniert es nicht mehr. Wenn ich permanent sage, ne, aber das ist ganz klar, das ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die hier ein eigenes Spiel spielt, dann wird das auf der einen Seite unglaublich und sie besorgt das Geschäft der Freiheitlichen. Weil die Freiheitlichen sagen die ganze Zeit, übrigens wie sehr, sehr viele rechte Parteien, auch Janz hat zum Beispiel in Slowenien, der tiefe Staat, der Staat im Staat, und damit bedient man genau den Narrativ, die Geschichte der Freiheitlichen und der Rechtsparteien. Also ich wäre ganz, ganz vorsichtig und würde die Dinge mal abwarten. Und bei der Frau Steinacker ging es ja nicht um eine Handlung, die dieses Abgeordnete gesetzt hat, sondern schlicht und ergreifend um ein privatwirtschaftliches Engagement. Naja, da wird's heikel, wenn ich dann jedes Mal sage, das ist ein politisches Spiel von der Staatsanwaltschaft.
Nö, also hat die ÖVP nicht wissen können, wie oft sie dieses Argument brauchen wird, ne, in so kurzer Zeit?
Wobei, was interessant ist, es hilft nur nichts, aber ich weise darauf hin, und man hat das auch beim Interview des Herrn Wöginger, das Sie gerade eingespielt haben, gesehen, die ÖVP versucht mittlerweile zu trennen und zu sagen, wir stehen voll hinter der und bekennen uns zur unabhängigen Justiz, aber da gibt's ein paar die. Also man versucht jetzt sehr später eine Differenzierung, nur das bringt dem nichts mehr, weil natürlich diese Emotionalisierung und auch klarerweise die mediale Aufmerksamkeit dafür schon so hoch ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und genauso wie es der Kollege Heich gesagt hat, ich glaube, es kommen jetzt einfach noch weitere Geschichten, beziehungsweise ist das aus Sicht der ÖVP zu befürchten. Und die Frage ist, auf welcher Ebene ist das angesiedelt? Ist es more of the same oder gibt es sogar noch heftigere Themen? Das wissen wir hier nicht, aber das ist natürlich eine potenziell ganz große Geschichte. Und damit gehe ich nicht irgendwie in eine Richtung, dass ich sage, es wird zur Anklage kommen oder nicht und es wird gar Verurteilungen geben oder nicht. Aber klar ist, dass die ÖVP da natürlich permanent unter Druck ist, auch eben medial und eben mit einer Generalattacke auf die Justiz. Man natürlich auch durchaus auch Leute in den eigenen Reihen. Und insofern ja, da gab es natürlich auch und gibt es Unmut hinter den Kulissen, auch bei Landeshauptleuten, die aber, und das ist der Unterschied zur früheren ÖVP, das nicht öffentlich, jedenfalls nicht zu hart äußern. Der Herr Stelzer in Oberösterreich hat das gemacht mit der Kritik an Blümel und der sehr späten Aktenlieferung, dass man gewartet hat auf den VfGH. So einfach ist es auch innerparteilich da hinter den Kulissen nicht mehr.
Bleiben wir in der Innenpolitik, wechseln wir die Partei, kommen wir zur FPÖ. Da hat sich der Kampf um die Spitze in der FPÖ in dieser Woche nochmal zugespitzt. Norbert Hofer gegen Herbert Kickl, die beiden tragen diesen Kampf mittlerweile auch schon ziemlich gut erkennbar in der Öffentlichkeit aus. Das war aber nicht immer so, wenn wir mal gemeinsam ins Archiv schauen.
September 2019 in Graz, Harmonie an der Parteispitze. Herbert Kickl streut dem nun offiziell frisch gebackenen FPÖ-Chef Norbert Hofer beim Bundesparteitag Rosen. Als Stellvertreter will er an seiner Seite kämpfen.
Ich glaube, lieber Norbert, wir sind ein ganz gutes Team. Eine Art patriotischer Doppelpack, möchte ich fast sagen. Diejenigen, die du nicht niederderklinscht, in deiner Art und Weise zu argumentieren, die kriegen von mir einen rechten Haken oder eine Gerade.
Zwei Wochen vor der Nationalratswahl weiß Herbert Kickl noch ganz genau, wo sein Platz ist.
Ich persönlich freue mich unglaublich darüber, dass ich jetzt als Nummer zwei hinter dir, gemeinsam mit dir, einen Wahlkampf führen darf.
Hofer soll Vizekanzler werden, erklärt Kickl also vor nicht einmal 2 Jahren. Das sieht mittlerweile aber ganz anders aus. Seit Wochen stichelt er gegen seinen Chef und bringt sich selbst als Spitzenkandidat für die nächste Nationalratswahl in Stellung. Hofer versucht, die Querschüsse runterzuspielen und lässt Kickl im Krone-Interview aus seiner Reha ausrichten. Wenn die Katze aus dem Haus ist, feiern die Mäuse eben Kiertag. Grund genug für Kickl, um diese Woche nochmal nachzulegen.
Wenn ich an Katzen und Mäuse denke, dann fällt mir immer Tom und Jerry ein. Und ganz ehrlich gesagt, das ist für die Katze wenig schmeichelhaft.
Die blauen Landeschefs von Tirol und Salzburg begrüßen Kickls Drang an die Spitze. Auch der FPÖ-Club hat sich mit dem geschlossenen Verweigern der Maske im Parlament hinter Kickl und nicht hinter Hofer gestellt. Während immerhin der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Hainbuchner Hofer den Rücken stärkt, bringt sich sein Wiener Kollege gleich selbst ins Spiel. Dominik Knepp würde zum Chefsessel nämlich auch nicht Nein sagen.
Herr Hofer, wird das jetzt ein ewiger Kampf um die Spitze oder ist es in Wirklichkeit schon entschieden?
Naja, so ganz entschieden ist es noch nicht, auch wenn der Kickl natürlich in den vergangenen Monaten schon einige Wucht entwickelt hat, sage ich mal. Wiewohl, ich fand es ganz interessant, jetzt diesen Zuspieler aus dem Nationalratswahlkampf, dem letzten, das mit dem Niederklinschen war, glaube ich, auch nicht so positiv gemeint, nicht? Also in der Boxersprache ist das Klinschen ja nicht unbedingt die höchste aller Tugenden, aber wie auch immer.
Er hat ihn auch den rechten Haken angeboten, muss ich sagen.
Eben, nicht? Aber den hat er auf sich bezogen, nicht? Er hat gesagt, der gerade oder der rechte Haken. Nein, aber sei es drum, das ist jetzt natürlich eine offene Feldschlacht. Eines ist einmal einmal klar, all diejenigen, waren auch Kolleginnen und Kollegen von uns dabei, die gemeint haben, na, das ist eine Doppelstrategie, wir waren an diesem Tisch immer schon einer anderer Meinung. Spätestens seit der Zuspitzung aller Corona ist es so, dass das eine offene Feldschlacht ist innerhalb der Partei, die ist jetzt wirklich sichtbar für jedermann und jeder Frau und das ist und jede Frau, das ist einfach so. Kickl, glaube ich, will jetzt Fakten schaffen. Er will sie schaffen vor dem oberösterreichischen Wahlgang, dann Ende September, weil das natürlich der Herr Heimbuchner zu führen hat dort und er wird deutlich besser abschneiden, nämlich wohl über 20%, vielleicht hat der Kollege Hayek da aktuelle Daten, als das zuletzt in den Wahlgängen, zum Beispiel in Wien, wo man deutlich unter 10% gefallen ist, der Fall war. Das heißt, der eigentliche Gegner für Kickl ist Heimbuchner. Der steht auch für eine leicht andere, eher wirtschaftsorientiertere Ausrichtung innerhalb der FPÖ und das ist wirklich ein spannendes Match. Nicht nur innerparteilich, sondern auch, was die potenziellen Koalitionsvarianten in der Zukunft betrifft. Kickl hat ja ganz offensiv diese Woche zweimal ins Spiel gebracht, zuletzt im Profil, diese Viererkonstellation, nicht, die innenpolitisch sehr schwer vorstellbar ist, aus Rot, Grün, Neos und FPÖ.
Neos und SPÖ haben quasi
gestützt. Was ist sein strategischer Hintergrund? Er hat wirklich das Programm, sagt er auch so, Kurz muss weg und hofft darauf, in dem Moment, wo der ÖVP Sebastian Kurz abhanden kommt, sind auf einmal wieder 10-15% Punkte, nämlich jetzt aus Sicht der ÖVP, weg und am Markt. Und auf das spekuliert er natürlich. Mit Heimbuchner oder einem Heimbuchner nahestehenden, von mir aus auch Norbert Hofer, wäre natürlich potenziell eine Koalition Türkis-Blau wieder denkbarer.
Mit Kurz.
Auch mit Kurz, also insgesamt würde ich mal sagen. Heimbuchner ist ja auch in einer Koalition mit der ÖVP. So, jetzt sind wir sehr weit in der Zukunft, wir haben noch nicht einmal Neuwahlen. Aber als Option für die ÖVP kommt nur eine FPÖ in Frage ohne Kickl. Das ist einmal fix, denn da sind die Emotionen viel zu weit fortgeschritten, sage ich mal, ist der Hass auch, kann es nicht anders formulieren, viel zu hoch, als dass sich das noch ändern ließe. Und insofern hat das natürlich schon Implikationen auch für die zukünftigen Koalitionsbildungen eben auf Bundesregierungsebene.
Fragen wir den Meinungsforscher, wie schaut es denn aus? Wie wünschen sich denn die Wählerinnen und Wähler? Wen sehen Sie eher an der Spitze, Herbert Kickl oder Norbert Hofer?
Ja, also wir müssen zwei Dinge dazu sagen. Erstens ist das von den Kollegen vom Profil eine Frage, die wir gemacht haben. Und die haben sich gewünscht, dass sie eben, dass wir fragen, wer ist der bessere Spitzenkandidat, wenn denn Nationalratswahlen wären. Das ist aber in Wirklichkeit für die Allgemeinheit vollkommen wurscht, für den Grünen ist vollkommen egal, wer der Spitzenkandidat ist. Deshalb schauen wir uns jetzt im Insert an, nämlich die freiheitliche Wählerschaft und die ÖVP-Wählerschaft. Die freiheitliche Wählerschaft ist gespalten. Wir haben es mit einer relativ kleinen Stichprobe zu tun, das sind jetzt 100 Fälle. Das heißt, da haben wir 50-50. Es gibt einen Teil, der sagt Norbert Hofer und der andere sagt Herbert Kickl.
Gibt es ein Momentum bei Kickl? So
natürlich, das Momentum bei Kickl ist, ja, dass er schlicht und ergreifend in der Offensive ist und sicher aus der Sicht vieler freiheitlicher Wähler das einfach alles richtig macht. Aber die Wähler und Wählerinnen können ja auch schon taktisch denken und sehen sie natürlich, naja, der Kickl ist aber vielleicht ein bisschen hart. Und warum haben wir jetzt die ÖVP dabei? Wir können das sagen, das ist denen ja auch egal. Aber wie es der Kollege Hofer angesprochen hat, dort sitzt das Potenzial, weil von den Sozialdemokraten kommt vielleicht ein paar, von Grün und Neos kommt sowieso nichts. Dort ist Norbert Hofer quasi gesetzt. Und das heißt nicht nur in Form, was Koalitionsvarianten betrifft, sondern auch, wenn ich dort weitere Wähler herausbrechen möchte, dann muss ich es wahrscheinlich mit einem Kandidaten eher, sagen wir nicht mal, es muss Norbert Hofer sein, aber vom Zuschnitt eines Norbert Hofer sein. Und dass Herbert Kickl diesen Rollenwechsel und Salto noch hinbringt, glaube ich nicht.
Aber warum macht es dann Kickl? Der kennt doch diese Zahlen sicher.
Also ich glaube, die erste Zielgruppe, auf die Kickl jetzt einmal schaut, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, sind einmal jene, die das letzte Mal, also 2019, auch ins Nichtwählerlager gegangen sind. Also das ist einmal die erste Zielgruppe. Und dann hofft er eben darauf, dass er mit ein paar Volten, eben mit einer Zusammenarbeit mit den anderen dreien, also SPÖ, Grün und Neos, den Kurz wegbekommt. Und dann schauen natürlich insgesamt die ÖVP-Daten anders aus. Ob das aufgeht, werden wir mal schauen. Derzeit macht er mal innerparteilich Druck und versucht sich einfach als den Wuchtigen, den Einzigen, der sozusagen die echte freiheitliche Message drüber bringt, zu positionieren. Wie es ausgeht, werden wir sehen. Ich halte das bis zu einem gewissen gerade schon für eine offene Partie.
Wir sind in der letzten Minute der Sendung. Wie gewohnt kommen wir zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, schauen wir uns an. Thomas Hofer und Peter Heike, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt.
Ich mache es schnell. Ich schließe nämlich an bei Herbert Kickl. Es ist natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern dabei, aber wenn man erstens, wie man Oppositions betreibt, das kann man sich bei Herbert Kickl anschauen und wie man auf offener Bühne einen Parteiobmann demontiert, das kann man sich bei Herbert Kickl auch sehr gut anschauen. Dementsprechend
ja, gerade in der Reha ist
vom Handwerk her Top der Woche. Flop der Woche, da schließe ich auch an unseren zweiten Beitrag, das sind ein Großteil oder ein größerer Teil der österreichischen Politiker und Politikerinnen, es wird geschimpft, es werden beklagt, man richtet sich in den Parteien Unfreundlichkeiten aus. Man müsste mal wirklich den Aufruf, und da kann ich gleich hinüberlegen, den Ball zum Kollegen Hofer, da muss sich was ändern. Die müssen tatsächlich wieder respektvoll und würdevoll auftreten.
Danke für die kurze Analyse, Sie haben 20 Sekunden.
Okay, gut, das muss ich jetzt sehr schnell machen. Beim Flop schließe ich mich voll inhaltlich an, das wollte ich sagen, das ist ganz wichtig. Kickl kann man natürlich auch so interpretieren innerhalb der Partei, dass er ein bisschen illoyal rübergekommen ist, aber sei es drum, grundsätzlich handwerklich natürlich sehr gut, auch rhetorisch sehr, sehr gut. Bei mir Top der Woche der Bundespräsident, nicht nur wegen seiner Schelte, die klar in Richtung ÖVP gegangen ist, sondern auch für genau die Schelte, auch Stichwort Flop der Woche des Kollegen Haig, für die gesamte politische Landschaft von wegen Zuspitzen. Ich finde, er hat den Ball flach gehalten, hat ja auch sehr viel Kritik an ihm gegeben, aber das fand ich, war sehr gut gemacht. Flop der Woche Ministerin Raab, warum? Für diese Islamlandkarte. Und jetzt bin ich einer, der sehr, sehr kritisch ist gegenüber diesen fundamentalistischen Vereinigungen. Die muss man tatsächlich sozusagen sich genauer anschauen und auch wirklich drauf schauen. Aber da pauschal alle muslimischen Vereine so quasi in einem Aufwaschen in eine Landkarte einzutragen, das ist nicht nur schlecht gemacht, sondern erweckt wirklich einen falschen Eindruck und trägt genau zu dieser Emotionalisierung, zu dieser pauschalen Geschichte bei, und das braucht man eigentlich nicht.
Herzlichen Dank. Die halbe Stunde ist wie gewohnt verflogen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollegin Silvia Saringer meldet sich jetzt gleich mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, nächsten Sonntag wieder. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.